Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Es war eine schlimme Schlappe für die CSU in Bayern. Über 10% hat die Partei bei den jüngsten Landtagswahlen verloren. Die absolute Mehrheit ist futsch, also musste ein Koalitionspartner her. Für Schwarz-Grün, da konnte sich Ministerpräsident Markus Söder allerdings dann doch nicht so ganz erwärmen und ist lieber eine Koalition mit den Freien Wählern eingegangen. Heute wurde der Koalitionsvertrag unterschrieben und der trägt trotzdem auch eine ganze Menge grüner Farbtupfer. Warum das so ist, das klären wir gleich. Außerdem geht es bei uns heute um die Wasserqualität in Flüssen, Seen und im Grundwasser und um Lastenfahrräder als Firmenfahrzeuge. Und im Verbrauchertipp, da gibt es heute Tipps zum Kauf von Tablet-Computern, von ziemlich günstig bis ordentlich teuer. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Die bayerischen Landesfarben, ganz klar, die sind weiß-blau. Und wer da auch nur von blau-weiß spricht, der hat sich vermutlich schon als unwissender Saupreis ich hoffe, man spricht es so aus. Naja, sagen wir mal, als Nicht-Bayer zu erkennen gegeben. Doch der Wahlerfolg der Grünen bei der Landtagswahl hat die bayerische Farbenwelt gehörig durcheinandergewirbelt, auch wenn die Grünen gar nicht in der Regierung sitzen werden. Heute wurde der Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern unterschrieben. Und da finden sich durchaus auch grüne Programmpunkte wieder. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Tobias Krone in München. Herr Krone, Bayern wird grüner. Wie konnte das passieren? Wird Markus Söder jetzt gar vom schwarzen Saulus zum Öko-Paulus?
Ja, ich denke da eher ans Wahlergebnis. Also die CSU hat eben 10% verloren und die Grünen, die haben 9% gewonnen vor 3 Wochen bei der Landtagswahl hier in Bayern. Und Söder möchte diesen Aufschwung für die Grünen natürlich jetzt ein bisschen für sich nutzen. Gestern hat er das so formuliert.
Bayern kann grüner werden ohne die Grünen.
Jawohl, er muss aber auch zugeben, das Thema Umwelt, das bewegt die Wähler oder das hat die Wähler bei der Wahl durchaus bewegt und die CSU hat tatsächlich so gut wie kein ökologisches Thema in ihrem Wahlprogramm drin gehabt. Jetzt will die Koalition den Klimaschutz in die Verfassung verankern. Sie will sich für ein 365-Euro-Ticket für den Nahverkehr in Großstädten einsetzen und sie will auch Flächen sparen. Allerdings ist da noch nicht so klar, ob das freiwillig passieren wird mit den Kommunen zusammen oder ob da gesetzlicher Zwang angewandt werden soll. Sigi Hagel, die Vorsitzende der Bayerischen Grünen, ist deshalb skeptisch.
Was wir brauchen, ist eine verbindliche Höchstgrenze für den Flächenverbrauch. Das ist das, was wir fordern. Das ist nicht zu erkennen. Hier setzt die künftige Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern erneut auf das Thema Freiwilligkeit. Doch Naturschutz und Flächenschutz kann man mit Freiwilligkeit nicht erreichen.
Also die Grünen sind weiterhin für eine Obergrenze beim Flächenverbrauch und zwar für eine gesetzliche.
Die Obergrenze, da kommt sie zumindest. Herr Söder will ja auch die Änderung des Alpenschutzplans, die er selbst vorangetrieben hat, jetzt wieder rückgängig machen. Ist das auch ein Zugeständnis an die Grünen Wähler?
Ja, da muss man so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Söder, damals ja noch als Heimatminister, hat das stark vorangetrieben, dass dieser Alpenschutzplan geändert wird. Und beim Alpenschutzplan muss man dazu sagen, gibt es seit 40 Jahren und der wurde nie verändert davor. Der Grund war, Söder wollte damit einen Skilift im Allgäu ermöglichen am Riedberger Horn, auf dem das äußerst seltene und streng geschützte Birkhuhn auch lebt. Und offenbar hat Söder dabei unterschätzt, dass nicht nur grüne Anhänger im Allgäu dagegen waren, sondern auch wertkonservative Wanderer und Skitourengeher. Und außerdem läuft eine Klage des Bund Naturschutzes und des Landesbund für Vogelschutzes. Und Kritiker sagen jetzt, Söder ist diesem Urteil eigentlich nur zuvorgekommen.
Die Freien Wähler wollten ja eigentlich auch noch die Rahmenbedingungen für die Windenergie in Bayern verbessern. Konnten sie sich damit gegen die CSU durchsetzen?
In dem Punkt haben sich die Freien Wähler nicht durchgesetzt. Sie wollten ja diese 10H-Regel abschaffen, die CSU eingeführt hatte. Diese Regel besagt, ein Windrad muss 10-mal so viel Abstand zum Wohnhäusern haben, wie es hoch ist. Und hier hat sich die CSU durchgesetzt. Die 10H-Regelung bleibt. Und die Grünen sehen deshalb hier beim Thema erneuerbare Energien, das ja die Freien Wähler vor allen Dingen vorantreiben wollten, keinen Fortschritt.
Als ganz große Umweltschützer waren die Freien Wähler bisher ja nicht bekannt. Wie werden die denn nun jetzt zukünftig das Umweltministerium prägen?
Ja, die Freien Wähler sehen sich eher als eine unideologische Pragmatikerpartei und vor allen Dingen als Anwälte der Kommunen, wo sie ja auch viele Bürgermeisterämter besetzen. Und da ist man natürlich dann naturgemäß eher so auf Seiten der Wirtschaft, wenn es zum Beispiel um ein Gewerbegebiet geht, um weitere Flächen für Wirtschaftsbetriebe. Das bedeutet also, für die Umwelt sehe ich jetzt nicht so viel Spielraum. Allerdings der künftige Minister, der ist so eine Erwähnung wert, Thorsten Glauber aus Franken, ein Architekt, der ist ein sehr, sehr besonnener und sachorientierter Mensch und der ist zumindest, glaube ich, ziemlich immun gegen politische Spielchen und das, glaube ich, ist ein Pluspunkt für dieses Amt und seine Glaubwürdigkeit.
Einschätzungen waren das von unserem Landeskorrespondenten Tobias Krone zum Koalitionsvertrag zwischen Freien Wählern und CSU in Bayern. Danke nach München. Es gibt Worte, die können sich vermutlich nur Beamte ausdenken. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die gehört ganz sicher mit dazu. Verabschiedet wurde diese Richtlinie schon im Jahr 2000, vor 18 Jahren also. Und sie hat die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Wasserqualität in Seen, Flüssen und beim Grundwasser deutlich zu verbessern. Wie weit das passiert ist, das hat die Umweltorganisation WWF jetzt mit ihrem Wasseratlas untersucht, der heute Vormittag in Berlin vorgestellt wurde. Vor der Sendung habe ich darüber mit Beatrice Klaus vom WWF gesprochen. Sie gehört zu den Autoren der Untersuchung und ich habe sie gefragt, in welchen Bundesländern die Gewässer ihren Daten zufolge besonders dreckig sind.
Also zunächst einmal muss ich sagen, dass insgesamt der Gewässerzustand in Deutschland alarmierend ist. Nicht mal 8% der Flüsse sind in einem guten Zustand, sondern über 90% erreichen dieses Ziel nicht. Und dreckig ist nicht ganz richtig, weil man sagen muss, es geht einmal um die Struktur, also welche Gewässerstruktur findet man vor, wie ist die Lebensgemeinschaft zusammengesetzt in diesem Gewässer und dann letztendlich schon auch welche Schadstoffe oder wie hoch sind die Schadstoffwerte, die vorkommen und wie hoch sind die Nährstoffwerte.
Also es geht nicht nur darum, ob es stinkt und Gift drin ist, sondern es geht auch darum, ob das ökologisch alles gut und richtig ist, was da passiert in diesem Gewässer.
Genau, unbedingt. Also in den 90er Jahren hat man mehr auf die Gewässerqualität, auf die Chemie geguckt. Da hatte man noch ganz andere Probleme auch mit den Stoffen und dem wirklich dreckigen Zustand der Gewässer. Und das ist verbessert worden durch den Bau von Kläranlagen und durch zum Beispiel auch andere Waschmittel, die kein Phosphat mehr enthalten. Aber wir haben trotzdem diesen schlechten Gewässerzustand, den man nicht auf den ersten Blick sieht oft, weil wir ja nicht sehen, wie viele Nährstoffe in dem Gewässer vorkommen. Und wir haben jetzt andere Bewertungsmethoden, als die in den 90er Jahren angewendet worden sind. Heute sieht man die Gewässer auch als Ökosystem und prüft, welche Tier- und Pflanzenarten kommen vor und sind das auch die, die von Natur aus dort vorkommen müssten. Und wenn dann festgestellt wird, nein, hier sind Defizite, die Arten haben sich geändert, dann wird das schon mal schlecht bewertet.
Mhm. Obwohl sich die Gewässerqualität an sich seit den 90ern verbessert hat.
Das muss man differenziert sehen. Viele chemische Stoffe, die in den 90er Jahren Probleme waren, sind heute kein Problem mehr. Wir haben heute neue Probleme mit neuen chemischen Stoffen, die zum Teil noch gar nicht gemessen werden. Wir haben eine Reduktion von Nährstoffen in den Gewässern und dennoch haben wir große Nährstoffprobleme. In ca. 75% aller Gewässer in Deutschland sind die Grenzwerte für Nährstoffe überschritten.
Wenn wir jetzt über Gewässer reden, reden wir da vor allem jetzt, ich sag mal, über Flüsse und Seen oder eben auch über das Grundwasser. Und welche Bereiche machen Ihnen da besonders Sorgen?
Also wir reden über alle Gewässer, wir reden auch über Grundwasser. Beim Grundwasser ist es so, dass ca. 36% aller Grundwasserkörper chemisch belastet sind. Und der größte Eintrag sind die Nährstoffe aus der Landwirtschaft.
Das sind dann die Düngemittel vor allem wahrscheinlich.
Genau, oder wenn Gülle aufgefahren wird, weil wir ja auch sehr viele Tiere hier haben, also Massentierhaltung, produziert auch sehr viel Dung, der auf die Flächen aufgebracht wird. Und das wird nicht alles wieder von den Pflanzen aufgenommen. Und das, was zu viel aufgetragen wird, landet am Ende im Oberflächenwasser und dann auch im Grundwasser. Und das ist besorgniserregend, weil es dauert eine ganze Zeit, bis das im Grundwasser landet. Und das, was wir heute im Grundwasser finden, ist was, was schon vor Jahren auf die Oberfläche aufgetragen wurde. Und wir können davon ausgehen, selbst wenn man heute den Eintrag von Nährstoffen abstellen würde, würde im Grundwasser immer noch die Nährstoffbelastung zunächst einmal steigen. Und es dauert eben auch sehr, sehr lange, bis sich so ein Grundwasserkörper wieder saniert hat, also bis diese Nitratbelastung abnimmt.
Warum ist denn diese Nitratbelastung im Grundwasser so problematisch?
Wir nutzen ja auch in großen Teilen Grundwasser als unser Trinkwasser. Und Nitrat im Trinkwasser ist schädlich für den Menschen, also insbesondere für Babys. Da gibt es Grenzwerte, die können eben unter hohen Nitratwerten sehr zu Schaden kommen. Die Trinkwasserindustrie, die kann das Trinkwasser aufbereiten, also mit technischen Möglichkeiten. Aber das ist natürlich kostspielig. Und letztendlich trägt dann am Ende der Verbraucher die Kosten dafür, dass die Landwirtschaft zu intensiv wirtschaftet und die Nährstoffe ins Gewässer einträgt.
Gibt es denn Bundesländer, die vielleicht nicht alles, aber doch ziemlich viel richtig machen?
Also wir haben ein Ranking gemacht, da haben wir geguckt, was sind die drei Besten, was sind die drei Schlechtesten und wer ist im Mittelfeld. Und dazu muss man sagen, dass selbst die besten Bundesländer große Defizite haben. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein steht auf Platz 2 dieser Rankingliste. Das sind nur ungefähr 10% aller Gewässer in einem guten Zustand.
Das Aber heißt, irgendwas läuft da zumindest ein bisschen besser. Lassen Sie uns doch mal auf was Positives schauen.
Ja, Schleswig-Holstein ist auch ein gutes Beispiel, weil da von oberster Stelle, also vom Ministerium, gleich als die Richtlinie ins Leben gerufen wurde, 2000, hat man mit den Unterhaltungsverbänden, also den Landwirten, die zuständig sind für die Unterhaltung von kleinen Gewässern, sich zusammengetan, hat Umweltverbände beteiligt und andere regionale Akteure und hat ein Pilotprojekt gestartet, wie muss eine Gewässerunterhaltung aussehen, damit die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, also damit es auch ökologisch wieder wertvoller wird und die landwirtschaftlichen Bedürfnisse unter einen Hut gebracht werden können. Und das Ergebnis ist, dass die 20.000 Kilometer kleiner Gewässerläufe in Schleswig-Holstein, dass davon 8.800 Kilometer heute sehr naturschonend unterhalten werden oder gar nicht. Und das ist natürlich ein großer Gewinn.
Was heißt das konkret? Was ist da anders?
Die Landwirte räumen die Gewässer aus, das heißt, die baggern sie regelmäßig aus, damit das Wasser besser abfließen kann, damit die Flächen besser entwässert werden können. Und bei diesem Ausbaggern werden die Tiere, die dort leben, eben aus dem Gewässer ausgetragen. Die Pflanzen werden aus dem Gewässer entnommen und sterben dann ab. Und dann hat man ein Gewässer mit nur sehr, sehr wenig Pflanzen und sehr, sehr wenig Tieren. Und wenn es sich gerade wieder regeneriert hat, dann wird es wahrscheinlich schon wieder unterhalten, damit die Fläche, die dran angrenzt, besser entwässert werden kann.
Klingt jetzt im ersten Moment nicht wahnsinnig umweltfreundlich, wenn man irgendwelche Gewässer ausbaggert. Ich meine, bei der Elbe protestieren Sie ja immer dagegen.
Ich habe das, glaube ich, nicht zu Ende dargestellt. Das ist das, was normalerweise stattfindet mit diesem Ausbaggern. Und das Gute ist jetzt, dass man dieses Ausbaggern drastisch reduziert hat und dass es jetzt Gewässerstrecken gibt, die gar nicht mehr ausgebaggert werden. Also das ist der Erfolg der Anwendung der Wasserrahmenrichtlinie.
Ah, okay, ich verstehe. Ja, was müssten denn alle Bundesländer oder die meisten Bundesländer dringend besser machen, wenn Sie da ein oder zwei Dinge nennen würden?
Die Bundesländer müssten die landwirtschaftliche Intensität auf den Flächen reduzieren. Das heißt, sie müssten die Düngeverordnung strenger anwenden, die reicht so noch gar nicht aus. Also sie müssen ein Augenmerk darauf haben, was macht die Landwirtschaft in ihrem Land und stimmt dort die Nährstoffbilanz oder werden durch die Landwirtschaft zu viele Nährstoffe in die Gewässer eingetragen? Und dann muss sie da auch tätig werden. Dann gibt es viele Querbauwerke an den Gewässern, wo die Fische nicht passieren können. Die müssen durchgängig gemacht werden für Fische.
Diese berühmten Fischtreppen gebaut werden, oder?
Ja, zum Beispiel. Oder gerade auch in kleineren Gewässern gibt es auch kleinere Siele, die eben einfach umgebaut werden müssten, möglicherweise anders gesteuert werden müssten. Und dann ganz wichtig, brauchen wir große Renaturierungsmaßnahmen. Das heißt, es müssen auch Flächen erworben werden und es muss organisiert werden, dass Flächen zur Verfügung stehen, um den Gewässern auch wieder mehr Raum zu geben, damit sich nicht nur der Wasserlauf, sondern auch ein kleines Überschwemmungsgebiet mit Ufergehölzen entwickeln kann, weil das für das Flussökosystem eben zusammengehört. Das Ufer, ja, und das Gewässer eben.
Beatrice Klaus von der Umweltorganisation WWF über die Wasserqualität in Deutschland und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Autofahren in deutschen Innenstädten, zumindest tagsüber, macht wenig Spaß. Staus, Parkplatznot, viele rote Ampeln. Und dann drohen jetzt auch noch in vielen Städten Fahrverbote für besonders schmutzige Dieselautos. Nicht zuletzt dieses Damoklesschwert sorgt dafür, dass auch Firmen inzwischen vermehrt nach ökologischen Fahrzeugen suchen. Das sind neben Elektroautos unter anderem auch Lastenräder. Und mit denen lassen sich im Zweifelsfall sogar Waschmaschinen ausliefern. In Stuttgart gab es am Wochenende ein erstes Lastenrad- oder Cargo-Bike-Treffen. Thomas Wagner war dabei.
Der Schreiner auf dem Lastenrad. Arndt Rudelmeier aus Neckarsulm.
Wir benutzen das im Nahbereich. Haben wir viele Großkunden. Und wegen der Verkehrssituation und Parksituation sind wir halt mit dem Fahrrad um Welten schneller und effektiver wie mit dem Transporter.
Die Biogastronomin auf dem Lastenrad, Martina Schmidt aus Stuttgart.
Es ist ein zweirädriges Lastenrad und der Aufbau ist gerade so. Ich kann 2 bis 3 Kisten übereinander stapeln. Ein paar Säcke Kartoffeln, Kürbisse, Salat, Fenchel und Paprika.
Der Steinmetz, der auf dem Friedhof unterwegs ist, oder die Akten, die vom Notariat oder vom Rechtsanwalt transportiert werden. Und es zeigt einfach, Cargo-Bikes sind für vieles brauchbar und sie haben tatsächlich...
Ob Akten, Kürbis oder Werkzeugkiste, es gibt zu Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Herrmann auf dem Treffen in Stuttgart so gut wie nichts, was sich in der Innenstadt nicht auf dem Lastenrad transportieren ließe.
Aber man kann natürlich auch Spülmaschinen, Herde oder... Eigentlich ist nichts unmöglich. Man kann alles Mögliche transportieren.
Nico Schultes vom Freiburger Unternehmen Jobrad, das unter anderem Leasingverträge für Lastenräder anbietet, deutet auf einen ganzen Lastenrad-Lastzug. An einem Fahrrad mit großer Ladefläche vorne hängt ein schmaler, in die Länge gezogener Anhänger mit großer Ladefläche hinten an, auf der tatsächlich eine Waschmaschine Platz hätte. Die Nachfrage nach solchen Minitransportern, die mit Muskelkraft und einem kleinen elektrischen Hilfsmotor fortbewegt werden, steige von Tag zu Tag.
Vor allem in Großstädten wie Stuttgart, Berlin, Hamburg, an was es liegt. Wir haben in Großstädten immer mehr Stau, Feinstaubbelastung. Man darf vielleicht mit seinem Auto gar nicht mehr durch die Stadt fahren. Das ist halt einfach eine nachhaltige Mobilität, die sich früher oder später komplett durchsetzen wird.
Dies, so zeigt es das Stuttgarter Treffen, auch deshalb, weil sich gerade für kleine Mittelständler so ein Lastenrad im Vergleich zum Auto auch in Euro und Cent rechnet. Und das nicht nur wegen des kostengünstigeren Antriebs, so Schreiner Arndt Rudelmeier aus Neckarsulm.
Ein Kollege fährt nur mit dem Transporter innerorts und der schreibt immer die Zeiten auf, wie lange er braucht, von Betrieb bis Baustelle. Und ich schreibe es mit dem Fahrrad auf. Im halben Jahr habe ich fast schon 5 Stunden Arbeitszeit gewonnen, nur durchs Lastenrad, umgerechnet auf die Kilometer.
Allerdings, all die vielen radelnden Schreiner, Bäcker, Buchhändler und Schornsteinfeger würden sich so mancherlei Verbesserungen in der Radweginfrastruktur wünschen. Da ist, meint Schreiner Arndt Rudelmeier, längst noch nicht alles perfekt.
Also an den Radwegen, die Abstände der Poller sollten verbreitert werden auf 1 Meter, dass wir auch mit den Lastenrädern gut durchkommen. Weil an manchen Stellen haben wir wirklich Probleme, durch diese Poller durchzukommen, weil die halt auf 70 cm Abstand stehen und die Lastenräder manchmal wirklich genau 70 cm sind. Da müssen wir meistens absteigen und rangieren.
Zum Zweiten gäbe es noch relativ wenig Anbieter von Cargo-Bikes. Die Lastenräder selbst bezeichneten die Teilnehmer am Stuttgarter Treffen allerdings als sehr wartungsfreundlich. Muss das Cargo-Bike dann aber doch mal in den Service, kann das mühsam werden, so Arndt Rudelmeier.
Das Händlernetzwerk ist arg klein. Also ich muss jetzt immer 100 Kilometer, wenn ich was habe am Fahrrad, zum Fahrradhändler bringen, wo spezialisiert drauf ist.
Hinzu kommt die Forderung, mehr Platz für Lastenräder braucht das Land. Thomas Hilderding ist Mitglied der Initiative Radentscheid Stuttgart, die per Bürgerentscheid mehr Fahrradwege durchsetzen will, denn...
Es gibt viele Straßen, die für Fahrräder verboten sind.
Und damit eben auch für Lastenräder.
Andererseits kann man natürlich auch Radwege bauen an Bundesstraßen. Und wenn man da jetzt eine Spur wegnehmen würde und daraus einen gescheiten Radweg machen würde, dann denke ich nicht, dass der Autoverkehr dadurch übermäßig beeinträchtigt wäre, dass eine Spur weniger da ist.
In Baden-Württemberg jedenfalls ist es erklärtes politisches Ziel des grünen Verkehrsministers Winfried Herrmann, den Kauf von Lastenrädern bei Kleinunternehmen, Vereinen und sozialen Einrichtungen zu fördern.
Wir zahlen etwa 3.000 Euro pro Cargo-Bike. Wenn man so die Preise anguckt, ist es, sagen wir mal, so 40-50% Förderungsquote.
1.000 Lastenräder seien, so Verkehrsminister Herrmann, auf diese Weise bereits gefördert worden.
Weil wir ja darin sozusagen eine neue Zeit des innerstädtischen Transports sehen, nämlich umweltfreundlich, klimafreundlich mit diesen Cargo-Bikes. Viele Transporte brauchen keinen kleinen LKW, sondern die können so transportiert werden. Das weiß man inzwischen, dass bis zu 50% der Lasten mit so kleineren Lastenrädern verteilt werden können. Das wäre natürlich ein toller Beitrag auch für mehr Lebensqualität in den Städten.
Thomas Wagner war das über das Lastenradtreffen in Stuttgart.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Fast 1,5 Jahre hat es gedauert, bis Samsung sein neues Tablet der gehobenen Klasse auf den Markt gebracht hat, und es kostet stolze 760 Euro. In der Branche werden solche Produkte dann gerne auch mal Flaggschiffe genannt. Die Stiftung Warentest hat dieses neue Topmodell gerade untersucht und parallel wurden dieses Mal auch eher günstige Tablets getestet. Die kosten dann im Vergleich zu den Flaggschiffen deutlich weniger, manchmal auch nur die Hälfte oder noch weniger. Aber lohnt sich auch hier der Kauf? Einzelheiten von Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp.
Tablets der Einstiegsklasse kosten meist zwischen 100 und 300 Euro. Darunter sind auch einige Produkte der allseits bekannten und führenden Markenhersteller. Doch können solche günstigen Modelle wirklich überzeugen? Die Stiftung Warentest hat 9 Android-Tablets mit Bilddiagonalen bis knapp 27 cm untersucht. Die Ergebnisse reichen von gut bis ausreichend. Im Grunde also ein nicht so unübliches Gesamtbild, sagt Christian van de Sand. Doch zu günstig sollte ein Tablet auch nicht sein.
Bei Tablets, die weniger als 150 Euro kosten, haben wir gesehen, dass zum Beispiel die Displayqualität sehr schlecht ist. Da werden Farben unnatürlich dargestellt. Auch die Verarbeitung ist häufig nicht so hochwertig. Wir machen ja bei den Geräten immer einen sogenannten Kratztest. Und da sehen wir schon bei sehr wenig Kraftaufwand, dass bei den günstigen Geräten deutliche Kratzer im Gehäuse zu sehen sind.
Während bei hochwertigen Modellen häufig Metall und Glas zum Einsatz kommt, müssen die günstigsten Tablets oft mit einem Plastikgehäuse auskommen. Doch weitaus wichtiger sei, was sich sozusagen unter der Haube befindet, konkret wie schnell der Prozessor ist.
Bei allen Anwendungen, die rechenaufwendiger sind, also wenn ich jetzt viele Fotos am Stück zum Beispiel angucken will, wenn ich in meinem Internetbrowser nicht nur eine Seite, sondern vielleicht 10 Seiten parallel geöffnet habe, dann ist das was, was so diese günstigeren, nicht ganz so leistungsstarken Prozessoren schneller in die Knie zwingt, und dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr, diese Geräte zu benutzen.
Zudem verfügte keines der günstigen Einstiegsmodelle über die aktuelle Betriebssystemversion Android 9. Das ist zwar aktuell noch nicht dramatisch, in Zukunft kann es aber passieren, dass manche Apps von einer älteren Betriebssystemversion nicht mehr unterstützt werden. Außerdem sind die neueren Versionen in der Regel weniger anfällig für Angriffe von Cyberkriminellen. Immerhin, zwei der günstigen Modelle wurden noch mit gut bewertet. Zum einen das Samsung Galaxy Tab A10.5. Mit 325 Euro gehört es preislich allerdings eher schon zur Mittelklasse bei den Tablets. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hatte die Nummer 2 in der Untersuchung, das Lenovo Tab 4, für gerade mal 169 Euro. Warentester Christian van de Sand.
Das ist wirklich das Gerät für die absoluten Sparfüchse. Das schneidet gerade noch gut ab. Das ist nicht ganz so rechenstark. Wenn ich aber keine wahnsinnig anspruchsvollen Anwendungen umsetzen will, dann komme ich im Alltag auch damit klar. Und was bei dem Gerät auch der Fall ist, wie bei vielen günstigen Tablets, ist, dass zum Beispiel die Kamera nicht ganz so gut ist. Viele fotografieren dann vielleicht eher mit dem Smartphone oder haben noch eine Digitalkamera, können dann also diese Schwäche ganz gut in Kauf nehmen.
Mit solchen Einschränkungen müssen Käufer der deutlich teureren Spitzenmodelle in der Regel nicht rechnen. Das neue Flaggschiff von Samsung, das Galaxy Tab S4, erreichte in der Untersuchung sogar die bislang beste Warentestbewertung eines Tablets überhaupt. Bislang führte hier das Apple iPad Pro 10.5.
Insgesamt hat uns das Samsung überzeugt durch seinen guten Akku im Vergleich zum Apple-Gerät. Man muss aber dazu sagen, dass das Apple-Gerät dann an anderen Stellen Stärken hat, zum Beispiel bei der Rechenpower. Und auch das Display von dem Apple-Gerät hat uns insgesamt mehr überzeugt. Dafür punktet das Samsung Galaxy Tab S4 wiederum mit seiner Vielseitigkeit. Zum Beispiel kann man dort den Speicher erweitern und es hat einen USB-C-Anschluss, wo ich halt viele externe Geräte anschließen kann.
Allerdings ist das Flaggschiff von Apple inzwischen auch schon über ein Jahr alt und es dürfte schon bald ein neues Modell auf den Markt kommen.
Tablets von billig bis reichlich teuer, das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und natürlich auch für Tablet-Computer. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Christoph Heinemann mit den Informationen am Mittag. Thema bei ihm unter anderem neue Diskussionen über die Zukunft des scheidenden Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Mein Name ist Stefan Römermann, ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.